Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wie geht es eigentlich Indie-Labels, also kleinen, unabhängigen Plattenfirmen, die jetzt keine riesigen Stückzahlen verkaufen, aber mit viel Herzblut und Liebe an Veröffentlichung arbeiten? Die sind irgendwie weniger sichtbar geworden durch Digitalisierung und Streamisierung von Musik. Früher waren Labels auch immer sowas wie eine Art musikalische Orientierungshilfe. Etwa wenn man eine Platte von Warp Records mochte, dann mochte man in der Regel auch alle anderen. Und das verwischt sich jetzt so ein bisschen. Wir wollten im Corso Musikmagazin wissen, wie ist denn da eigentlich der Status quo von kleinen, unabhängigen Plattenfirmen? Und deshalb haben wir uns zum Corso-Gespräch mit Gudrun Gut verabredet. Die hat schon in den frühen 1980er Jahren Musik mit den einstürzenden Neubauten gemacht, mit Mania D und Malaria. Und seit 27 Jahren macht sie das Label Monika Enterprise. Sascha Zien, mein Kollege, hat mit ihr gesprochen und sie als erstes gefragt, warum sie eigentlich 1997 das Label gegründet hat, was ihre Motivation dahinter war.
Tja, das ist eine Zeit gewesen, in der die Musik, also die da war, es war ein sehr lebendiges Musikleben in Berlin. Also ich komme ja aus Berlin. Und es spiegelte sich aber nicht in den Veröffentlichungen der Labels wieder. Ich war ja nicht das einzige Label, was sich damals gegründet hat. Das ist wirklich so ein bisschen so eine Ursuppe gewesen von Labelgründungen damals. Da gab es ja noch Kitty Jo, die war ein bisschen vor uns, dann Shit Katapult, Karaoke Kalk, Compact kurz danach. Oder B-Pitch und More Music und City Center Offices. Das war richtig so eine Welle, schwappte da über Deutschland von neuen kleinen Independent-Labels. Weil die Plattenindustrie oder die da waren, die Indie-Labels, die waren inzwischen so groß, dass sie nur noch so Stadium-Rock veröffentlicht haben oder Hip-Hop, großen Hip-Hop. Also es ging nur noch ums Geld verdienen. Und uns allen ging es damals ja um die Musik, um die Qualität, um das, was wirklich passiert. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was uns alle umgetrieben hat. Und jeder hatte so Freunde und Bekannte, die auch Musik machten und wo die Musik so gut war. Damit ging das so ein bisschen los.
Ist denn die Arbeit mit dem Label heute mehr oder weniger identisch zu damals oder läuft das alles total anders im Jahr 2024?
Total anders. Also wir sind tatsächlich dabei, wir haben jetzt unseren 100. Release mit der Is Coming Up. Jetzt ist gerade der 99. draußen, das ist Post Neo, eine junge Berliner Kombi, also deutsch-mexikanisch, zwei Girls, ganz, ganz, ganz toll. Und bei dem 100. Release, das wird wahrscheinlich ein Buch über die ganze Geschichte, weil wir wollen das alles mal aufarbeiten, was sich da verändert hat. Das ist völlig anders. Ich habe ja noch die ganzen Kopien von den Presse-Releases und so in Schubladen. Das ist ja heute alles total digital. Und das Hauptproblem ist natürlich, dass die Einkünfte wahnsinnig nach unten gegangen sind. Also das ist eigentlich, ein Label ist tatsächlich heutzutage eher so ein Hobby für Kinder von reichen Leuten, so ungefähr, finde ich. Also ich finde es schon, und die Anforderung auch vom Markt, dass man irgendwie eine unheimlich aufwendig gestalteten Release machen muss, der wahnsinnig viel kostet. Und eigentlich auch nur für Sammler gedacht ist. Also das ist alles, das hat sich alles total verschoben. Die ersten Releases, die wir gemacht haben, da konnte man davon ausgehen, dass man mindestens von einer unbekannten Künstlerin, ich habe ja meistens Frauen veröffentlicht, da konnte man 500 Platten locker verkaufen. Das ging eigentlich immer und wir wollten natürlich unbedingt die 10.000er-Grenze knacken. So war das, also und heute ist das alles, wenn wir 500 verkaufen, sind wir fast froh. Also das ist alles. Ist ganz anders.
Was ist denn heute die Haupteinnahmequelle? Ich meine, früher war es ja so, dass jeden Freitag kamen halt irgendwie, weiß ich nicht, 20 bis 30 neue CDs raus. Die sind dann auch quasi per Post ja noch als physische Tonträger an irgendwelche Journalisten-Dudes und so weiter verschickt worden. Also das war alles natürlich wahnsinnig aufwendig. Heute läuft das eben alles über digitale Bemusterung ab. Aber womit haben Sie damals Geld verdient und womit verdienen Sie heute Geld?
Also heute ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die meisten kleinen Labels erstmal gar nicht ans Geld verdienen denken, dass sie auch das wirklich als Hobby betreiben und dass, weil es so gut wie unmöglich ist, über Spotify Geld zu verdienen und eben diese aufwendigen Releases kann man eigentlich Das ist eine Liebhaberei eher. Und das andere ist, dass andere Labels, vor allem wenn man Künstleraufbau noch macht, was für mich immer zum Label dazugehörte, dass man denen hilft am Anfang, wie so, sich da so zurechtzufinden in dieser riesigen Welt der Musikwirtschaft. Und das meistens mit einem Verlag gekoppelt. Und dann gibt's vielleicht irgendwie, wenn sie eine, vielleicht werden sie an einen Film oder kriegen Advertising Angebot. Das ist dann zumindest eine kleine Einnahme, aber da muss man natürlich auch die Verlagsrechte mit abgeben. Das ist meistens gekoppelt heutzutage. Aber naja, also ich denke, ich finde das blöd, dass man jetzt bei Musik immer so viel über Geld reden muss, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass auch ein Musiker, ein Künstler die Miete bezahlen muss und die Mieten sind nicht günstiger geworden. Und man muss auch essen und leben und machen und das Equipment kaufen und sich die Zeit nehmen, um die Musik zu machen. Also ich denke schon, dass es relativ sogar richtig wichtig ist. Ich habe noch überlegt, als diese Traktoren durch Deutschland fuhren, habe ich gedacht, Mann, wenn alle Künstler einen Traktor hätten, das wäre echt geil. Weil irgendwie, es ist die meisten leben wirklich am Existenzminimum. Es ist, oder arbeiten den ganzen Tag und machen das nebenbei noch in der Nacht ihre Musik. Es ist nicht so richtig schön, die Situation.
Streamingdienste wie jetzt Spotify zum Beispiel bevorzugen ja immer die erfolgreichen Künstlerinnen und Künstler. Es gibt ja so Megastars, es gibt dann Playlisten mit gesponserter Musik, in die muss man sich als Plattenfirma einkaufen. Wie kann man da als kleines Label überhaupt noch sichtbar sein?
Keine Ahnung. Also das ist eine Frage, die kann ich, glaube ich, nicht beantworten, weil ich mich da auch weigere, mich da einzukaufen. Das können wir gar nicht leisten. Und das läuft halt wirklich über Fans und auch Journalisten, die sich engagieren für interessante Musik. Also, aber auch die Musikpresse ist natürlich in Deutschland früher, als wir das Label gemacht haben, gab es ja dann dazu auch noch. Also als es angefangen hat in den 90ern, Ende 90er, da gab es ja auch noch eine neue Musikzeitung, die Debug gab es dann noch, die sich speziell irgendwie um solche Musik gekümmert hat. Und es gab 4 Musikzeitungen in Deutschland und heute, da gibt es kaum noch was. Also ich glaube, zumindest gibt es noch Groove Online und Kaputt Mag, das ist auch ein Online-Magazin von Thomas Wenker, was ich auch sehr gut finde. Aber es gibt ja kaum noch, und dann auch die Musikjournalisten im Radio, die kuratierten Sendungen werden ja auch abgebaut. Das ist wirklich, ist nicht so einfach.
Früher waren Label ja auch so stilprägend. Also die wurden so als Garant für gute Musik sogar gesammelt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Factory Records in den 80ern, Warp Records oder ja. Sub Pop in den 90ern. Finden Sie, das ist inzwischen so ein bisschen weggefallen, dass das Label hinter einer Band so ein bisschen verschwunden ist?
Ich glaube schon, dass es ein bisschen verschwunden ist, weil die Labels sich das nicht leisten können mehr. Also das ist ja auch, früher war es auch so, dass es immer ein Sales Act gab auf einem Indie-Label, also ein Act, der das Label mitgetragen hat. Also es ist halt so, dass nicht alle gleich gut verkaufen. Und das war immer so, dass die ganzen Indies dann hatten einen Act, der zumindest gut lief, und der hat dann die anderen mitgetragen. So, und dann konnte man auch Experimente machen und so weiter. Und heute ist es oft so, dass dann die besser laufenden Acts sich selbstständig machen und ein Label als Dienstleister nehmen. Da gibt es ja diverse Formen von, wo man dann quasi sein eigenes Label hat. Das hilft aber den anderen dann nicht. Das ist so ein bisschen, ich verstehe das, weil man sich natürlich, ja, man verdient mehr Geld, aber gleichzeitig ist das für die Community nicht so gewinnbringend.
Und ich finde ja auch, dass die Aura von so einer Veröffentlichung ein klein bisschen verschwunden ist. Früher war das eben so, man wusste irgendwie am Freitag, den 27. Juli, erscheint das Album von meiner Lieblingsband, hat dem so ein bisschen entgegengefiebert.
Ja,
ist das heute für Sie auch so ein bisschen verschwunden, dass so ja diese Aura von so einer Veröffentlichung irgendwie so ein bisschen verwaschen ist mittlerweile?
Ja, das ist auch, mir geht's auch so. Ich bin ja dann oft Musikfan und ich höre sehr viel Musik. Aber das verschwindet so schnell wieder. Ich höre auch tatsächlich viel Spotify. Und dann habe ich was entdeckt und finde das ganz toll. Und dann in einer Woche später weiß ich gar nicht mehr, was es war. So ist es irgendwie. Hä? Das entgleitet so. Und deswegen haben wir uns auch wieder angewöhnt, Platten zu kaufen tatsächlich. Und dann richtig anzuhören und selber umzudrehen, sie anzufassen. Das hilft auch, um sich daran zu erinnern, finde ich. Das ist schon eine ganz schöne Haptik dann. Das ist wichtig. Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass Musik heute weniger gewertschätzt wird, weil man sich halt auch nicht mehr so sehr um neue Musik bemühen muss?
Ach, eigentlich nicht. Das glaube ich eigentlich nicht, weil ich freue mich auch wirklich, wenn ich Menschen höre, die sich total für Musik begeistern und zu Konzerten gehen und ja, nein, ich glaube, das ist eigentlich immer noch so, dass Leute Musik total wertschätzen. Aber es gibt nicht so richtig den Gegenwert dazu. Das ist ein bisschen, Also ich finde der Kurat, also das früher war ja so ein Label, also so eine Art wie so ein Festival für sich. Heute ist das mehr, dass der Kurator von Festivals da irgendwie wichtiger geworden ist. Also dass ein Festival sich einen Ruf aufbaut, coole Acts zu haben oder sowas. Und das ist natürlich für Musiker auch wichtig, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich meine, wenn ich jetzt ganz zurückgehe zu meiner Anfangszeit als Mitglied von Malaria, ich habe mir auch, also wie viel live wir da gespielt haben. Und wir hatten gar nicht die Idee, dass man mit Plattenverkäufen Geld verdienen kann. Wir haben tatsächlich von Live-Auftritten gelebt. Also wir haben so viel live gespielt. Das war ein unheimlich wichtiger Faktor. Und der ist heute eigentlich wieder genauso wichtig, glaube ich. Also ich verdiene auch nach wie vor das meiste Geld mit Live-Konzerten. In meinem Alter.
Wie sehen Sie denn die Zukunft von kleineren Labels? Haben die auf Dauer eine Chance in so einer algorithmusbasierten Zeit, in der eben immer so digital die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler bevorzugt werden?
Es ist jetzt nicht gerade die Hochzeit der Labels, aber die wird bestimmt wiederkommen. Das war ja auch schon mal so. Also ich denke, die Zeit verändert sich halt. Alles verändert sich. Und es wird bestimmt auch wieder eine Zeit für Labels kommen. Und das ist jetzt im Augenblick vielleicht noch nicht der Fall. Aber vielleicht verändern sich auch die Algorithmen ein bisschen. Also ich hoffe.
Gut, ganz herzlichen Dank.
Nein.
Ja, vorsichtig optimistisch, so würde ich die Prognose zusammenfassen. Gudrun Gut im Gespräch mit meinem Kollegen Sascha Zien über die Gegenwart und Zukunft von Indie-Labels, beziehungsweise vielleicht war es die Frogger Atari 8-Bit-Version von Gudrun Gut. Wir bitten, die schlechte Klangqualität zu entschuldigen.